Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Ihr ordnet euer Porridge nach der Größe oder der Farbe der Früchte. Ihr macht euch einen Avocado-Toast, weil die Frucht aufgeschnitten einfach so wahnsinnig unschuldig aussieht. Und euren Flat White trinkt ihr nur, wenn sich im Milchschaum das Gesicht eurer Liebsten wiederfindet. Ihr seid Foodporn-abhängig. Ihr seid richtige Opfer. Aber es ist okay. Wir sprechen jetzt drüber, über dieses Verhältnis von Optik und Geschmack eines Essens. Zum Beispiel mit Eva-Maria Endres. Die ist Ernährungswissenschaftlerin und hat auch mal einen Café betrieben und weiß deswegen ganz genau, was Foodporn bei uns triggert. Diesen Mechanismus nutzt der Latte-Artist Carlo Graf Bülow für seine trinkbare Kunst aus. Milchschaumbilder auf Espresso gemacht, um weggeschlürft zu werden. Seine Geschichte bis hin zur Latte-Art-Weltmeisterschaft erzählt er uns gleich. Los geht's aber mit dem Foodstylisten Lukas Grossmann aus Hamburg. Er nimmt uns jetzt mit in die Welt von glänzenden Burgern und knackigen Salatblättern. Hallo Lukas.
Hi.
Du warst ja mal Koch. Jetzt kochst du das Essen nicht mehr selbst, sondern sorgst dafür, dass es auf dem Teller schön aussieht und wir das nachkochen wollen. Wie kam das Ganze?
Also erstens muss ich ganz kurz korrigieren, ich koche tatsächlich immer noch, aber dazu vielleicht später. Zu Beginn, genau, ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht als Koch und habe mich dann so ein bisschen umorientieren wollen, da die Arbeit als Koch in der Gastronomie einfach eine harte ist. Man kennt das, harte Arbeitszeiten, nicht allzu gute Bezahlung, es sei denn, man ist irgendwie Küchenchef. Und darum habe ich geguckt, was gibt es noch für Alternativen, und habe dann ein Praktikum gemacht bei einer Verlagsgruppe, Gruner und Jahr, und habe da sozusagen so den Rezepttester gespielt und konnte da Foodstylisten das erste Mal so auf die Finger gucken und habe diesen Beruf des Foodstylisten das erste Mal kennengelernt.
Mhm. Das sind Menschen, bis vor wenigen Jahren, als es jetzt noch kein Instagram gab, dachte ich immer, das sind die Burger besonders schön inszenieren, damit sie in der Werbung gut aussehen. Klär uns auf, das ist jetzt inzwischen, ist das nicht mehr so oder war vielleicht noch nie so, nur wir haben es nicht so richtig mitbekommen.
Nein, tatsächlich ist das auch immer noch so. Also es ist so, der Begriff des Foodstylisten, der ist sehr breit gefächert. Es gibt Foodstylisten, die kochen für Magazine, für Kochbücher, für Instagram. Es gibt aber auch Foodstylisten, die hauptsächlich oder viel für die Werbung kochen und da Burger inszenieren, Burger bauen oder den Fisch für Iglo stylen. Das sind alles Foodstylisten, nur kommen alle Foodstylisten aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Es gibt aber in jedem Fall Überschneidungen. Also ich kann sowohl den einen Kunden als auch den anderen Kunden bedienen.
Was passiert denn da, wenn wir dieses schön angerichtete Essen sehen? Schmeckt uns das am Ende tatsächlich besser oder was wird da getriggert bei uns? Was glaubst du?
Was glaube ich? Ja, auf jeden Fall. Das Auge isst mit. Das sagt man ja schon immer so. Es geht natürlich bei mir als Foodstylist, der hauptsächlich für Kochbücher zum Beispiel kocht, darum, Frische zu erzeugen, also optische Frische zu erzeugen. Das ist immer schwierig, wenn du schon welke Salatblätter auf dem Burger haust und hoffst, dass es nachher irgendwie lecker aussieht. Also der Beruf des Foodstylisten beinhaltet zum Beispiel auch ganz wichtig den Einkauf oder wo bekomme ich meine Produkte her, wie schaffe ich es, dass die frischer aussehen als die du im Supermarkt siehst. Und das erklärt manchmal auch, warum der Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, es vielleicht nicht so leicht hat mit den Sachen, die er bei Discountern oder so weiter einkauft, nicht so ein schönes Bild erzeugen kann oder ein Ergebnis erzeugen kann, wie der Foodstylist, der sich vielleicht noch zum Markt begibt und da selektiv nach dem schönsten Gemüse schaut. Mhm. Und diese Frische, die triggert, glaube ich, einfach Lust auf mehr und macht Hunger. Und darüber hinaus ist es natürlich auch eine Frage von Saftigkeit, glänzt das schön und so weiter. Und da sind uns Foodstylisten ja so ein paar Tricks an die Hand gegeben, um das vor der Kamera eben besonders hübsch darstellen zu lassen.
Mhm. Was sind das für Tricks, über die du sprechen kannst? Zauberer verraten ihre Tricks selten, aber...
Ach, nee, das tatsächlich ist das alles ziemlich bodenständig. Also wir sind ja raus aus der analogen Fotografie, darum muss nicht mehr alles so lange halten vor der Kamera. Nein, tatsächlich sind das Sprühfläschchen mit Wasser. Oder,
so einfach?
So einfach, ja. Oder mit, gut, es gibt mal so eine Wasser-Glycerin-Mischung, das macht man aber eher bei Getränken. Tatsächlich ist es so, dass man versucht, so wenig wie möglich einzugreifen oder nachzubauen, da der erste Anrichteversuch häufig der schönste ist. Und umso länger man da noch irgendwie mit der Pinzette, mit dem Pinsel oder weiß ich nicht was rangeht, desto mehr sieht es gebaut aus und desto unrealistischer, desto älter und so weniger frisch. Und darum versucht man eben genau so wenig wie möglich eigentlich einzugreifen.
Das heißt also, es ist eigentlich dasselbe Prinzip wie auch beim Kochen, dass je frischer die Zutaten und auch je weniger Zusatzstoffe, desto schöner, leckerer am Ende das Ergebnis.
Auf jeden Fall. Im Grunde, und dann nochmal zurück vielleicht zur ersten Frage, mache ich nichts anderes, als ich auch als Koch in meiner Ausbildung getan habe. Ich versuche, schöne Produkte schön anzurichten. Ich koche die Produkte auch. Natürlich gucke ich als Foodstylist vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf, wie schneide ich den Apfel, zupfe ich die Petersilie, dass das ein bisschen lässiger aussieht. Im Restaurant hast du es entweder, ist es sehr gezirkelt und sehr mit Fingerspitzen angefasst, à la Sterneküche, oder es ist so
schnell, schnell.
Kantinen-Style, schnell, schnell, und dann ist die Petersilie halt schon irgendwie 3 Stunden vorher gehackt worden und dementsprechend grau. Das passiert natürlich nicht. Also da wird alles in der Minute angerichtet und wie gesagt, Frische ist key sozusagen.
Was ist denn gerade großer Trend im Foodstyling? Was kann man überall sehen?
Also im Foodstyling wie in der Gastronomie, das geht meistens einher, da wir Foodstylisten ja auch häufig Rezepte entwickeln, gehen wir viel essen und gucken, was macht die Gastronomie.
Also,
ja, schade, ne? Ja. Es ist natürlich Regionalität, es ist Saisonalität, also, und das spricht am Ende auch wieder für sich. Umso weniger das Gemüse unterwegs war, desto besser sieht es aus. Umso lokaler es angebaut wurde, desto besser sieht es aus. Und desto schöner oder schmackhafter sind die Rezepte. Man muss sich einfach nur noch mal ein bisschen intensiver vielleicht mit dem Grünkohl beschäftigen und gucken, was kann man denn noch damit machen. Mhm. Das wurde jetzt so in den letzten Jahren schon ziemlich ausgereizt, würde ich sagen.
Also wer es schafft, mir den Rosenkohl optisch so zu präsentieren, dass ich auch Bock auf den habe, der ist wirklich, der hat einen Orden verdient. Weil ich finde, das ist für mich das hässlichste Gemüse, was es überhaupt nur so gibt. Aber das schafft man wahrscheinlich auch.
Das ist hässlich, weil du vielleicht eine hässliche Zubereitung kennst. Also du kannst auch eine Karotte so verkochen, dass sie hässlich aussieht. Aber du kannst die Karotte
Nichts
auch
gegen meine Karotte.
Du kannst sie auch so auf den Punkt garnen und, weiß ich nicht, ein bisschen Butter glasieren, dass sie halt irgendwie schön glänzt. Aber Rosenkohl kann ja auch ein sehr, sehr grünes und sehr knackiges Gemüse sein und kann zum Beispiel auch roh verzehrt werden. Und das macht natürlich optisch schon irgendwie wieder was anderes her. Ne?
Wie haben sich die Trends in den vergangenen Jahren denn verändert? Stichwort Instagram.
Also erstens gibt es nicht mehr den Trend. Dieses Jahr ist der Trend, weil alles super schnell passiert. Es gibt zig Trends gleichzeitig, sei es irgendwie die Buddha Bowl oder die Hawaiian Poke Bowl.
Geiles Zeug auch.
Ja, lecker, manchmal etwas overhyped, aber auf jeden Fall in ausgereiften Rezeptvarianten sehr geil. Natürlich ist es, muss auch immer alles healthy und fit sein, damit es dem Insta-Klischee entspricht. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch nicht ganz so rasant. Länderküche ist natürlich auch immer ein Thema. Jedenfalls, ich kann das gar nicht so genau sagen. Es verändert sich immer wieder und es kommen immer wieder neue Dinge auf den Markt. Die Ethik ist natürlich auch immer so ein Ding. Das heißt mal Low Carb, High Fat, mal heißt es Slow Carb. Keine Ahnung, das erfindet sich irgendwie immer wieder neu und meint trotzdem immer wieder dasselbe.
Aber trotzdem, Instagram als so Katalysator für den Foodstylisten ist doch nicht wegzudenken, oder? Also ich meine, nur auf Kochbüchern, damit könntet ihr wahrscheinlich am Ende auch nicht leben, oder?
Tatsächlich kann ich von Instagram nicht leben, da ich kein Influencer bin.
Ja, aber so als Marketing-Tool?
Als Marketing-Tool und als Vernetzungsmittel ist das elementar für mich, aber ich bin da auch nur einer von vielen. Da gibt es andere, die das gar nicht nutzen und trotzdem Erfolg haben. Sicherlich hilft es einem, sich irgendwie gut zu positionieren und das als Art Portfolio zu nutzen, aber ich glaube, Kochbücher sind immer noch wichtig. Ich glaube, für Firmen ist das viel, viel wichtiger. Also was Firmen mittlerweile an Food-Content liefern, das konnte man sich, glaube ich, vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellen. Und die nutzen Instagram in einer Art und Weise, wie es vielleicht manchmal schon gar keinen Sinn mehr macht. Aber ich beschwere mich nicht, denn Content-Produktion gehört natürlich auch zu meinem Job.
Gibt es auch mal einen Punkt, wo du sagst, boah, ich habe keine Lust mehr, Essensfotos zu sehen. Ich möchte einfach jetzt in diesen Burger oder in diesen, was weiß ich, in meinen Salat einfach jetzt, die möchte ich jetzt einfach essen und nicht fotografieren. Oder bist du immer so, dass du denkst, oh, das sieht eigentlich ganz schön aus, aber könnte man auch noch ein bisschen schöner drapieren hier, das Blatt?
Nee, also wenn ich eine Sache einmal angerichtet habe, dann habe ich meistens nicht den Nerv, das nochmal zu machen. Weil ich finde auch, First Try muss es irgendwie gut aussehen und dann ist es schon irgendwie aufwendig, das alles nochmal neu umzustalten. Und klar hat man Bock, die Sachen aufzuessen, aber es kommt auch auf den Job an. Ne?
Aber es ist interessant, dass du sofort auf deinen Job kommst, weil ich dachte eigentlich nämlich an dein Privatleben.
Das hat sich tatsächlich verändert. Also ich glaube, am Anfang war ich da schon nochmal ein bisschen intensiver unterwegs, als Instagram auch gerade so neu aufploppte. Aber mittlerweile, gut, grundsätzlich richte ich das Essen immer schön an, weil es einfach, finde ich, aus ästhetischen Gründen mir besser gefällt. Aber ich mache nicht jedes Mal ein Bild davon und denke mir, jetzt muss es noch schöner aussehen. Hauptsache, es wird irgendwie nicht kalt.
Also deine Familie freut sich jetzt schon aufs Weihnachtsessen?
Die freuen sich jedes Jahr, ja. Aber ich bin nicht der Einzige, der kocht bei uns zu Hause.
Vielen herzlichen Dank. Lukas Großmann, Foodstylist aus Hamburg, hat uns erklärt, was gerade vielleicht Trend ist oder war und wie man Essen am besten anrichtet. Relativ einfach ist es. Man muss frische Zutaten wählen und das Ganze schnell machen.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Immer freitags bestellen wir uns in ab 21 Pizza. Ich hatte heute eine mit Salsiccia-Stücken, das ist diese italienische Fenchel-Salami. Und diese Wurststücke sahen aus wie abgeschnittene Finger. Das war trotzdem sehr lecker, muss ich sagen. Trotzdem, weil eigentlich würde man ja denken, das Auge isst mit. Und wer isst schon gerne abgeschnittene Finger? Ja, ich normalerweise nicht. Über Foodporn, den Zusammenhang von Optik und Geschmack eines Essens, habe ich gesprochen mit der Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres und sie gefragt, was sie eigentlich unter Foodporn versteht. Hallo Eva.
Hallo.
Was verstehst du als Ernährungswissenschaftlerin unter dem Hashtag Foodporn?
Ja, also unter Foodporn sind eigentlich Bilder zu verstehen, die hauptsächlich in sozialen Medien geteilt werden, die eben Essen abbilden, das generell sehr fettreich, sehr eiweißreich, sehr kalorienlastig ist und einfach sozusagen den Speichelfluss anregt. Also ja, unsere Magensäfte in Wallung bringt, wenn man so möchte. Also einfach appetitlich, sehr appetitlich aussehen.
Okay, also wenn ich jetzt ein Foto meiner Pizza gepostet hätte, wo diese Würste da drauf zu sehen sind, wäre das für dich auch Foodporn gewesen oder ist es eher so Ugly-Porn?
Kommt auf die Inszenierung an. Also Pizza kann auch totaler Foodporn sein. Es gibt Studien von so einem Psychologen, der sich damit beschäftigt hat und der hat gemeint, insbesondere wenn Eiweiße fließen, dann ist das besonders lecker für das menschliche Auge. Also das heißt, wenn du jetzt ein Foto gemacht hättest von dem Pizzastück, wie du das gerade aufhebst und der Käse so zerläuft und so Fäden zieht, dann wäre das auf jeden Fall auch Foodporn gewesen, ja. Wenn du aber jetzt die abgeschnittenen Finger gepostet hättest, dann wohl eher nicht.
Es hat trotzdem geschmeckt. So viel habe ich ja schon verraten. Wie war es denn vor diesem Hintergrund dann das doch sehr alte und aus den Vorinternetzeiten stammende Sprichwort, das Auge isst mit?
Wir essen ja mit allen Sinnen, also auch mit dem Geruchssinn natürlich. Der macht ja einen großen Teil unseres Geschmacksempfindens aus, weil wir können ja mit der Zunge nur die 5 Grundgeschmacksrichtungen empfinden und die Gerüche geben dann erst die ganzen Aromen und Gewürze und ja, wieder. Und auch das Gehör isst natürlich mit, also ob ein Chip jetzt crunchig ist oder der Keks oder ja, die Geräusche, die beim Essen abgegeben werden, die sind auch sehr wichtig und natürlich das Auge selbstverständlich auch. Generell würde ich sagen, wenn man sich die Studien anguckt, dann muss man schon feststellen, dass das Auge uns tatsächlich mehr beeinflusst, als wir eigentlich wahrhaben möchten. Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, in denen Weißwein rot eingefärbt wurde, sodass er aussieht wie Rotwein. Und die meisten Probanden haben gesagt, das ist auf jeden Fall ein Rotwein. Das ist schon sehr beeindruckend. Und ja, es gibt ganz viele Studien, die zum Thema durchgeführt werden, was passiert, wenn man zum Beispiel die weißen Teller durch rote oder blaue Teller austauscht. Oder was passiert, wenn man die Kuchenstücke eher rund als eckig schneidet. Ja, und da gibt es ganz interessante Ergebnisse. Also zum Beispiel nehmen wir runde Formen eher als süß wahr und eckige Formen eher als sauer oder salzig. Und es gab dann zum Beispiel Untersuchungen, wo bei Schokoladenriegel der Zuckergehalt reduziert wurde und nur die Ecken abgerundet wurden. Und die Probanden haben nicht gemerkt, dass weniger Zucker drin ist im Vergleich zu dem Riegel, der trotzdem noch eckig war, so wie der vorherige auch. Ja, also es hat schon einen Einfluss auf unser Geschmacksempfinden.
Warum sind dann Schokoladentafeln nach wie vor eckig?
Tja, gute Frage. Also grundsätzlich ist die Schokoladentafel ja deswegen eckig, damit sie gut in die Manteltasche passt. Also deswegen hat man sich mal diese Form überlegt. Und dann ist so die Frage, welchen Effekt möchte man damit erreichen? Also wenn jetzt ein Hersteller seinen Zuckergehalt reduzieren möchte, dann wäre es vielleicht eine Option, Formen dann eher rund zu machen statt eckig, damit der Kunde dann abgelenkt ist durch die runde Form sozusagen. Aber wenn der Zuckergehalt jetzt erstmal gleich bleiben soll in der Schokoladentafel, gibt es ja keinen Grund, die Form zu ändern.
Du hast zu Ernährungskommunikation in sozialen Medien deine Masterarbeit geschrieben, die auch ausgezeichnet wurde, weil sie besonders gut war. Wie haben die sozialen Medien denn unser Verhältnis zum Essen verändert?
Also zunächst mal muss man sagen, dass die Verbraucher oder ja generell wir alle viel mehr Ernährungsinformationen ausgesetzt sind als vorher. Also das Thema Essen, Ernährung, Food, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ist sehr populär in den sozialen Medien. Also bei Instagram ist es nach Fitness das zweitpopulärste Thema. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Informationen. Das kann man jetzt auch nicht so über einen Kamm scheren, dass man sagt, das Essen ist dadurch schlechter geworden oder es ist gesünder geworden. Oder ja, grundsätzlich muss man sagen, die Menschen setzen sich mehr mit dem Thema auseinander, was eigentlich erstmal gut ist. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, welcher Community man sich anschließt sozusagen. Also ich kann da natürlich der veganen Foodbloggerin folgen, die nur ihre Quinoa-Bowls postet. Oder ich kann einem jungen Typen folgen, der sich auf Pulled Pork spezialisiert hat, je nachdem.
Und in Sachen Ästhetik, also weil da habe ich zumindest, wenn ich jetzt mir die Kochbücher meiner Oma zum Beispiel anschaue oder auch ich habe so ein altes bayerisches Kochbuch, da ist es immer ordentlich deftig und da ist nicht viel mit Bildbearbeitung, geschweige denn irgendwie Sorgfalt bei der Präsentation. Das hat sich doch schon geändert.
Ja, die Ästhetik hat sich sehr verändert, ja. Wie das jetzt im privaten Haushalt aussieht, muss man gucken. Also ich habe meine Studie gelesen, in der stand, dass 46% der deutschen Bevölkerung Essensfotos teilen in sozialen Medien, also ihr Essen fotografieren und die dann hochladen, was ich auch schon sehr erstaunlich fand, weil mir selber das zum Beispiel immer zu stressig ist. Also wenn ich ein schönes Essen habe, dann will ich das lieber genießen, anstatt jetzt noch viel Zeit für Fotos und Facebook und so zu verbringen. Aber wo es sich vor allen Dingen verändert hat, ist in der Gastronomielandschaft. Dieses Wort Instagrammability, also inwiefern ein Gericht fähig ist, auf Instagram ja, viral zu gehen oder viel geteilt zu werden, spielt da eine sehr große Rolle.
Welchen Foodporn siehst du, abschließend gefragt, am allerliebsten und welchen hast du?
also so ganz klassisches Fastfood auf Instagram macht mich tatsächlich nicht so an. Was ich auf Instagram sehr gerne anschaue, weil ich halt vielleicht auch ein sehr ästhetischer Mensch bin, sind dann eher so Sterneküchenrestaurants. Es sieht schon fast nicht mehr wie Essen aus, sondern es sind fast schon so kleine Kunstwerke, die, wenn man davor sitzt, sich vielleicht gar nicht traut zu essen. Aber ich finde es trotzdem toll, dass dort gezeigt wird, was eigentlich alles möglich ist. Also das ist dann sozusagen High-End-Gastronomie und ja, ist schön anzuschauen. Ob es dann auch gut schmeckt, ja, muss man herausfinden.
Eva-Maria Endres ist Ernährungswissenschaftlerin und Expertin für Food Trends und hat uns erklärt, wie die Digitalisierung möglicherweise auch unser ästhetisches Empfinden für Essen verändert hat. Vielen herzlichen Dank, Eva.
Ja, danke.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen heute über Food Porn und was das Ganze bei uns triggert, bei uns im Körper. Und da gibt es einen Bereich, den wir bis jetzt ausgespart haben, nämlich Getränke. Ein Blatt, ein Herz oder richtig geil ein Gesicht kann man finden auf Latte Art, also künstlerisch angerichteten Milchschaum auf Kaffee. Das kennt kaum Grenzen und bei den meisten Menschen, die ich jedenfalls kenne, löst diese Latte Art mehr Verzückung als Irritation aus. Aber wie macht man das? Wie zeichnet man in Milchschaum Gesichter zum Beispiel und schmeckt uns dadurch der Kaffee besser? Das habe ich besprochen mit Carlo Graf Bülow. Hallo Carlo.
Hallihallo.
Erinnerst du dich an die erste Latte Art, die du bewusst wahrgenommen hast?
Gute Frage. Das dürfte so im Zeitraum 2006, 2007 gewesen sein. Da habe ich angefangen, neben meinem Jurastudium in einem großen deutschen Systemgastronomiebetrieb zu arbeiten. Mhm. Und war da erstmalig an einem Siebträger und ein Kollege kam auf mich zu und sagte, hör mal, ich habe da beim Freund was gesehen, der gießt irgendwie Blätter auf Cappuccini. Und das klang für mich erstmal ziemlich absurd. Hat aber dann meine Neugierde geweckt und über YouTube-Videos haben wir uns das Ganze dann angeschaut und dann letztlich auch angeeignet. Also das war im Grunde Eigenschulung aus Neugier und ja, da ist dann aus dem Nebenjob auf einmal eine große Leidenschaft erwachsen.
Klassischer Autodidakt, aber erinnerst du dich auch noch an das Geschmackserlebnis, also dass du das getrunken hast und gesagt hast, boah, das ist aber ein Meilenstein jetzt, das schmeckt so viel besser, als wenn ich da nur schnöden Schaum drauf packe?
Ja, schon. Also es ist insofern halt ein geschmacklicher Unterschied, als dass das Getränk, wenn es in der Qualität serviert wird, dass Latte Art eben obendrauf zu sehen ist, meistens irgendwie ja, mit mehr Sorgfalt zubereitet wurde. Das heißt, der Espresso ist meistens von sich aus schon mal eine ganz gute Ausgangsbasis. Der ist vernünftig zubereitet, hat eine gute Durchlaufzeit und so weiter und so fort. Die Rezeptur ist also ordentlich umgesetzt. Und auch der Milchschaum ist nicht zu heiß. Der ist nicht so ja trocken und grobporig, wie man das, ich sag mal, vom typischen 90er-Jahre-Cappuccino noch kennt. Sondern
Moment, 90er-Jahre-Cappuccino war doch mit Sprühsahne.
Ja, das kam auch gerne mal vor in der deutschen Gastronomie, das
oder
stimmt.
Oder Kakao drauf.
Ja, das auch. Und schön so den Kakao, der den Milchschaum dann auch noch richtig schön zersetzt. Ja. Das kennt man alles irgendwie. Das gibt's auch immer noch leider. Aber ich sag mal, der moderne Cappuccino, der dann eben auch gerne mal mit Latte Art serviert wird, der hat halt eine ganz andere Konsistenz. Der ist cremig. Da nimmt die Milch auch gleich noch die Kaffeearomen mit auf, weil das Ganze so eine etwas homogenere Masse bildet beim Eingießen. Ja, der ist süßer. Die Milch selber ist auch nicht so bitter, weil die eine gewisse Temperatur nicht überschreitet.
Welche Temperatur ist das?
Ja, man spricht so von 55 bis 65 Grad. Ab 70 Grad fangen halt an, die Eiweiße zu karamellisieren, die Milchzucker zu karamellisieren, die in der Milch vorhanden sind. Und dann kriegt die Milch so einen bitteren Touch. Man kennt das von der Haarmilch. Mhm. Und um das zu vermeiden, sollte man eben gewisse Temperaturen nicht überschreiten.
Mhm. Über Videos, über Selbststudium hast du gelernt, Motive zu zeichnen. Hast du auch so eine Art Fortbildung gemacht? Gab es sowas überhaupt schon zu der Zeit?
Gab es tatsächlich, glaube ich, noch nicht, zumindest nur sehr vereinzelt. Also nicht so wie heutzutage, dass man in jeder Stadt im Grunde eine Kaffeeschule hat, in der man irgendwelche Barista-Kurse buchen kann. Das gibt es wahrscheinlich erst so seit 2010, würde ich schätzen. Damals war das wirklich noch ja was ziemlich Neues, eher eine Brachlandschaft in Deutschland, wenn es um Latte Art ging. Und da blieb einem eigentlich gar nichts anderes übrig, als wirklich sich das selber beizubringen. Aber hat ganz gut funktioniert.
Was war dein erstes Motiv, was du wirklich gut geschafft hast, wo du auch stolz drauf warst und was du heute Instagrammen würdest?
Das ist eine gute Frage. So, das erste Motiv war mit Sicherheit so ein typisches Farnblatt, wie man das eigentlich heute standardmäßig kennt. Das war im ersten Ansatz bestimmt noch nicht perfekt, also weit entfernt davon mit Sicherheit. Ich ärgere mich allerdings tatsächlich, dass ich davon kein Foto mehr habe. Das wäre mal interessant zu sehen, so den Früher-Heute-Vergleich. Aber ich habe dann relativ schnell angefangen, auch ja eigene Ideen umzusetzen und werde öfter mal gefragt, wie viele Motive ich kann. Ich kann es mittlerweile wirklich nicht mehr beziffern, aber es sind wahrscheinlich so um die 100, die dann eben, ja, das kann ein Indianerkopf sein, das kann ein Teddybär sein, das kann ein Geißbock sein, der hier in Köln in der Rösterei, in der ich arbeite, immer ganz gut ankommt.
Wegen des Fußballvereins?
Ja, genau. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile kaum Grenzen. Also die Kreativität, der kann man da wirklich freien Lauf lassen.
Ich habe schon gesagt, du bist 2018 deutscher Meister geworden in Latte Art. Was hast du dafür kreiert?
Ja, da geht es nicht nur um die Kreation an sich, aber das waren damals der Geißbock, den ich eben genannt habe. Dann war das ein Gebirgspanorama, thematisch an das Siebengebirge angelehnt, weil ich gebürtiger Bonner bin. Und das dritte war ein Faultier. Da ging es quasi um den Blick in die Zukunft, weil die Weltmeisterschaft in der Latte Art, die dann im Anschluss an die deutsche Meisterschaft stattfand, die war in Brasilien. Und um der Jury quasi mit dem Augenzwinkern zu zeigen, ich würde da gerne hin, habe ich halt ja so ein bisschen früher das Siebengebirge in Bonn, heute Rösterei in Köln, morgen vielleicht dann die Weltmeisterschaft in Brasilien, quasi meinen Lebensweg in die Tasse gezaubert. Und das hat ganz gut funktioniert.
Du warst dort bei der Weltmeisterschaft?
Genau, genau.
Und wie ging es aus?
Letzten Endes leider nicht so wahnsinnig erfolgreich. War, glaube ich, dann 31. von etwas über 40 Teilnehmern. Aber darum ging es mir in dem Jahr tatsächlich dann auch gar nicht. Da standen andere Dinge im Fokus. Für mich war aber spannend, als Röster und Kaffeeprofi mal in Ursprungsland zu fahren und mir da mal anzuschauen, wo der Kaffee wächst.
Ja, du machst ja am Ende Kunst, Latte Art, ne? Darf man nicht vergessen, dass das nicht nur ein Getränk ist, sondern eben auch ein Stück Kunst, die weg kann, die weg muss vielleicht sogar, weil sonst genau. Bringt das Ganze ja nichts.
Vergängliche Kunst.
Ja. Ist das nicht ein bisschen traurig für dich?
Es geht. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Kunden oder Gäste, die meisten nicht, aber viele sagen, oh, das kann ich jetzt ja gar nicht trinken, das ist so schön. Aber ich habe da nicht den Anspruch, das zu konservieren. Und wenn ich es dann doch mal möchte, weil ich halt sage, okay, die Tasse ist mir besonders gut gelungen, dann mache ich halt ein Foto und lade es bei Instagram hoch. Die Möglichkeiten gibt es ja heutzutage zum Glück.
Was sind die wichtigsten Utensilien, die man braucht, um Latte Art herzustellen?
Es geht schon mit recht einfachen Mitteln. Also fast jeder hat, glaube ich, so ein Espresso-Kännchen zu Hause für auf den Herd. So eine Cafetiera, sagen die Italiener dazu.
Sowas zum Zusammenschrauben?
Ja, genau. So ein Herdkännchen. Die Basis, den Espresso, kann man damit im Grunde herstellen. Wichtiger ist halt, wie kriege ich einen vernünftigen Milchschaum hin? Das ist mit kleinen Haushaltssiebträgern sehr schwierig, womit das sehr viel leichter geht und was auch wiederum viele zu Hause haben oder zumindest was nicht viel Geld kostet, sind so Milchaufschäumer, die im Grunde so ein bisschen wie eine French Press aussehen. Das heißt, man hat einen Behälter, entweder aus Glas oder aus Metall, und da ist ein Einsatz drin mit so einem Sieb, was man durch den Deckel gesteckt drauf und runter bewegt. Genau. Mhm. Und wenn man da mit ein bisschen Übung rangeht und weiß, dass man nicht zu viel Luft einbringen darf, diese aber dafür dann sehr gleichmäßig und energisch innerhalb des Gesamtvolumens verteilen muss, dann kann man da latteartfähigen Schaum mit produzieren. Also ich mache das selber im Urlaub so. Diesen Griff ein paar Mal ganz rauf und runter, weil man dann eben die Luft in die Milch reindrückt. Und dann bleibt man aber mit dem Sieb in der Milch. Also man hebt dann nicht mehr, das Sieb nicht mehr aus der Milch raus und wieder rein, sondern man bewegt nur noch innerhalb der Milch rauf und runter und verteilt dadurch die Luftbläschen sehr gleichmäßig in diesem Milchschaumgemisch. Und wenn man dann am Ende fertig ist, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich das gleichmäßig verteilt, nimmt man das Sieb raus, füllt es dann idealerweise noch in ein Milchkännchen um, was so einen Ausguss hat. Also man sagt dazu Tülle, so eine Nase vorne, weil ohne die ist es wirklich schwierig, Muster zu gießen.
Und dann schwenkt man die Kannen einmal, bevor man ausgießt, und klopft so ein bisschen auf den Tisch, damit die Luftbläschen entweichen? So.
Ja, das hilft, genau, wenn man noch ein paar Luftbläschen drin hat.
Und dann hält man es wie hoch über der Tasse, setzt man dann an, und wie geht dann die Bewegung?
Ich würde es nicht übertreiben. Man sieht es manchmal so ein bisschen, dass die Leute dann 10 cm über der Tasse anfangen. Ist nicht zwingend notwendig. Für den Anfang, also man fängt an so 5 cm über der Kanne, gießt den ersten Schluck Milch mit Schwung rein, damit sich oben im Grunde eine relativ gleichmäßige braune Oberfläche bildet. Also ich spreche da ganz gern von der Leinwand, wenn ich das Leuten beibringe. Und dann bewege ich mich, wenn die Tasse ungefähr halb voll ist, mit der Nase, also mit dem Ausguss von dem Kännchen, Richtung Getränkeoberfläche und kippe mit ein bisschen mehr Schwung. Und dadurch legt sich dann der Schaum, der sich in der Kanne halt zwischenzeitlich so ein bisschen absetzt, oben auf die Oberfläche des Getränks und zeichnet Muster.
Ja, gar nicht so schwer, ne? Mit der Latte Art. Carlo Graf Bülow war das, deutscher Latte Art Meister 2018 und Teilnehmer der Latte WM dieses Jahr, hat uns erklärt, wieso Bilder im Milchschaum den Kaffee tatsächlich besser schmecken lassen und auch, wie man sie malt. Wenn ihr Bock habt, schickt uns doch mal Bilder von euren Versuchen. mail@deutschlandfunknova.de. Die ab 21 war das. Instagram, warum uns Foodporn so triggert. Mein Name ist Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.